Hallo und herzlich willkommen zum Bordcast. Hier ist Frederik und heute haben wir wieder eine Interviewfolge mit einem Menschen aus der Szene. Die sind ja immer sehr beliebt, weil wir damit ein bisschen auch den Blick mal rücken können von den Spielen weg zu der Arbeit im Hintergrund oder in dem Fall vielleicht sogar im Vordergrund. Und ich habe heute eine Legende der Spieleszene bei mir und wer das ist und was er zu erzählen hat, das erfährst du, wenn du dranbleibst. Ja, er ist 5 Jahre lang bei der Spielbox gewesen, ist es auch immer noch auf eine Art und Weise, aber in anderer Rolle, ist davon 4,5 Jahre allein verantwortlicher Chefredakteur gewesen. Und ich freue mich sehr, dass du dir heute die Zeit nimmst, dass wir mal einen Blick hinter die Kulissen der Spielbox schauen, die du ja sehr gut kennst. Lieber Andreas Becker, herzlich willkommen im Podcast. Erster Besuch von dir.
Ja, hallo Frederik. Danke für die Einladung. Thanks for having me, wie wir jungen, coolen Typen so schön sagen. Ja, und danke auch für die Ankündigung als Legende. Ich habe gerade gedacht, du hast da noch Knut Michael Wolf auf der anderen Leitung oder Christoph Konrad, aber ja. Legende ist ja schon auch immer kurz vorm Tod. Vielen Dank, ja.
Dann sollten wir uns mit dem Gespräch beeilen, solange es noch klappt.
Ja, lass uns gerade.
Andreas, 4,5 Jahre als Chefredakteur der Spielbox, jetzt der Wechsel zum Weser-Kurier Ende letzten Jahres. War das Geld am Ende wichtiger als die Liebe zum Spiel?
Ja, unbedingt. Also mit der Liebe zum Spiel können die Bankkredite für das Haus nur ganz schlecht bedient werden. Es war natürlich nicht nur das Geld, aber das ist natürlich, man lässt sich durchaus auch locken, wenn man nicht unerheblich mehr verdienen kann. Aber auch die Aufgabe, die mich bei meinem schon alten Arbeitgeber dann wieder gelockt hat, war einfach reizvoll und da hatte ich Bock drauf, denn ich war ja schon, bevor ich zur Spielbox gekommen bin, beim Weserkurier, habe da in der Außenredaktion Delmenhorst gearbeitet, die auch geleitet, habe dann gedacht, das Hobby zum Beruf zu machen und die Spielbox zu machen, also ikonische Zeitschrift unserer Branche, weltweit, muss man ja sagen, also es gibt ja jetzt auch nicht in den USA oder so das Spielemagazin, das ist ja tatsächlich die Spielbox, 40 Jahre alt, als ich sie übernommen habe. Das hat mich einfach gereizt, aber dann gab es halt so einige Punkte in den 4,5 Jahren, wo ich gedacht habe, da fehlt mir auch ein bisschen was. Und als dann die Möglichkeit bestand, zum Weserkurier zurückzugehen, wurde ich dann doch schwach.
Er war jetzt natürlich auch ein bisschen eine freche Ankündigung, aber du hast es schon gesagt, dein Wechsel vom Weserkurier und zum Weserkurier zurück. Du hast gesagt, es fehlt was, da können wir ja nachher mal drauf gucken, was dir denn gefehlt hat. Zunächst mal möchte ich gerne würdigen, du hast ja auch bei der Spielbox als Chefredakteur ein bisschen was verändert und hast da der Spielbox auch deinen Stempel aufgedrückt. Wie würdest du den denn benennen? Was ist denn so, wenn du auf diese Ära, die du geprägt hast, diese 4,5 Jahre, fast 5 Jahre zurückblickst, was würdest du sagen, was waren so die entscheidenden Meilensteine oder Aspekte, die du in der Spielbox verändert hast oder eingebracht hast unter deiner Leitung?
Es gibt so zwei Aspekte. Also ich fand die Spielbox, ich bin seit 2006 selber Abonnent. Nie schlecht, ich habe die ja auch immer gelesen. Aber es gab so ein paar Punkte, die mich ein bisschen immer gestört haben. Das war zum einen das journalistische Profil, was mir ein bisschen gefehlt hat bei der Spielbox, wo ich dachte, das kann man sicherlich noch schärfen. Und ich fand, dass die Spielbox so ein paar magazinige Aspekte nicht hatte, die ich bei so einem Heft gerne gesehen hätte. Und die habe ich zumindest versucht einzuführen. Ob mir das stringent wirklich dann gelungen ist, sei mal dahingestellt. Aber wenn wir mal exemplarisch dafür zum Beispiel, dass wir einen gestückelteren Hefteinstieg und Ausstieg hatten. Und der Ausstieg ist sicherlich ikonisch, deswegen nenne ich ihn mal, dass es da gelungen ist, Maren Hoffmann vom Spiegel zu gewinnen als Kolumnistin, ist natürlich grandios, weil ich glaube, Hoffmanns Heimspiel, wie die Kolumne jetzt heißt, ist einfach grandios und wirklich unique selling point der Spielbox geworden. Und ich weiß ja, dass Maren auch immer wieder auf diese Kolumne angesprochen wird, auf Veranstaltungen, und dass sie da richtig Fans aufgebaut hat. Und dass wir davor gesagt haben, die Spielwiese, die war ja vorher auch so ein bisschen zergliedert, dass wir die stark standardisieren und dann nochmal mit so ein paar Amis Girls aus dem Heft hüpfen, wenn du so willst. Das war mir wichtig, dass wir das geschafft haben, beziehungsweise gibt es jetzt ja auch viele Rückwärtsleser, eben wegen der Kolumne, die hinten anfangen und die dann für ihren Hefteinstieg die Amis Girls sofort serviert bekommen mit der Spielwiese. Das waren so die Punkte. Und ich will jetzt nicht zu lange meine Blöcke machen, aber das journalistische Profil zu schärfen ging gar nicht darum, dass ich nur gesagt habe, wir müssten versuchen, mehr journalistische Texte zu machen. Das ist aus zweierlei Gründen nicht ganz so umgesetzt, wie ich es mir ursprünglich vorgestellt hatte. Da können wir gleich aber auch noch drauf kommen. Dazu gehört aber auch, dass ich gesagt habe, wir holen mal einfach ein paar Leute, die aus dem Journalismus kommen, auch da rein. Die Autorenschaft der Spielbox waren zwar viele Leute, die ganz viel Erfahrung hatten, auch schon ewig dabei sind, wie zum Beispiel Jochen Kortz, ein Gründungsmitglied der Jury, der schon immer für die Spielbox auch geschrieben hat, oder eben, den Namen hatte ich eben schon gesagt, Christoph Konrad, der mit Matthias Hadl dann um 2001 zur Spielbox gekommen ist und vorher auch schon mit für die Pöppel Revue geschrieben hatte. Die sind natürlich ewig dabei, aber das sind alles Hobbyisten oder, wie man ketzerisch sagen könnte oder etwas zugespitzt, auch Dilettanten, die halt das Hobby haben, für das Hobby brennen, ein Sendungsbewusstsein haben und dann geschrieben haben. Alles schön und gut, aber ich habe gesagt, ein paar journalistische Blicke mehr, um halt auch journalistische Textformen stärker am Blatt zu haben, ist ganz schön. Und deswegen habe ich dann Leute gefragt, wie Fabian Ziehe, wie Daniel Wüllner, wie eben Maren Hoffmann und andere. Habt ihr auch Lust, bei der Spielbox mitzumachen? Und hatten sie, finde ich großartig. Und das ist sozusagen, das ist dadurch wirklich mein Erbe, dass ich das Team neu aufgestellt habe. Und Stefan Duksch, der ja auch einer der professionellen Journalisten in der Branche ist und für den WDR arbeitet, aber auch schon seit Menschengedenken gefühlt eben über Spiele schreibt und berichtet, hat da als Chefredakteur, glaube ich, eine ganz gute Truppe übernommen. Also wenn man es in Bundesliga oder Maßstäben sieht, ist das eine Mannschaft, mit der du wirklich wieder einen Champions-League-Platz zumindest sofort mitspielen kannst, auch als neuer Trainer?
Dann habe ich jetzt die Überschrift, bevor ich kam, waren hier nur Dilettanten oder war kein wörtliches Zitat.
Ja, aber wobei der Dilettant, das klingt, wir haben ja, das hatte ich auch schon mal bei der Keynote für den zweiten Tag der Brettspielkritik, glaube ich, gesagt, das Wort wird ja immer abschätzig heute benutzt, aber eigentlich bezeichnet es vom ursprünglichen Wortsinn ja niemanden, der tief in einer Sache als Hobbyist, als Fan drin ist und sich dementsprechend gut auskennt, ist eben aber nicht professionell betreibt. Und aber eben weil Dilettant gern missverstanden wird, finde ich es ein schönes Wort, um zu sagen, alle Dilettanten, ja.
Sehr schön. Und die Qualität ist ja trotzdem da und gleichzeitig hat sich am Profil was verändert. Wenn du sagst, mehr ein journalistisches Profil, wie geht man denn oder wie gehst du, wie ging das Team unter deiner Leitung an so eine Spielbox-Ausgabe heran? Hast du dich hingesetzt und gesagt, hier, diese 15 Spiele, die müssen jetzt besprochen werden und jetzt brauche ich hier Leute? Oder haben sich Leute beworben oder gemeldet und gesagt, ich würde gerne über dieses oder jenes Spiel sprechen? Habt ihr das in der Redaktion ausdiskutiert? Wie ist so die Aufteilung der Spiele und die Zuordnung zu den AutorInnen oder der Texte, nicht nur der Spiele?
Das habe ich von Matthias Hadl übernommen und das ist, glaube ich, auch ein ganz gängiges System. Groß verteilt habe ich nicht, denn ein Spiel, worauf keiner Lust hat, wirst du eh nicht los, wenn du es anbieten musst wie Sauerbier, dann kannst du eventuell noch überlegen, ob du es selber schreibst, aber so die Kollegen, die sagen, sag mir einfach was, ich mache es dann, sind selten. Die gibt es auch, ich bin auch so jemand, wenn ich sage, wenn es einen Auftrag gibt, will keiner machen, gib ihn her. Bin ich Profi genug, um auch das aufzuschreiben. Auch Maren Hoffmann kann man mal so überfallen. Aber in der Regel funktioniert es einfach so, die Autoren und Autorinnen haben Spiele, die ihnen in der Regel ganz gut gefallen oder die einen anderen Ansatzpunkt haben, weshalb sie darüber eine Kritik schreiben wollen und dann droppen sie das und dann sage ich, okay, dann mach. Und dann gibt es eine Notenliste, die alle Zugriff haben, fließen dann die Titel ein, die besprochen werden und dann kann jeder dazu eine Note abgeben und beziehungsweise hat auch ein bisschen Vorlauf, wo er sehen kann, darüber wird es eine Rezension geben, also kann ich mir das eventuell in meine To-Do-Liste reinschreiben, werde das für diesen Titel jetzt öfter auf den Tisch bringen, damit ich auch bewerten kann. Und so setze ich das zusammen und dann schaue ich, dass wir so einen einigermaßen guten Mix hinkriegen, was die das spielerische Gewicht der Spiele angeht und wir nicht nur kleine Kartenspiele ein ganzes Heft lang haben, sondern auch ein paar Expertenkracher, aber durch die sehr diverse Zusammensetzung des Teams, also sowohl Männlein, Weiblein, wobei das noch diverser sein könnte für meinen Geschmack, ist aber gar nicht so einfach, Frauen zu finden und von zumindest mittelalt bis alt, richtig junge Autoren gibt es ja auch nicht bei der Spielbox, auch so ein Problem, dass sich da wenig junge Autoren oder Journalisten hervorgetan haben, wo wir gesagt haben, die sprechen wir doch mal an. Hast du auch immer so einen Mix von halt Kollegen und Kolleginnen, die wirklich gerne einfache Spiele mal besprechen, bis hin zu welchen, die gerne so einen Klopper, einen Expertenklopper auf dem Tisch haben und auch das machen.
Wie ist denn so im Arbeitsalltag als Chefredakteur die Arbeit aufgeteilt, wenn du ja ein Magazin hast, das so unregelmäßig erscheint, also anders als eine Tageszeitung zumindest? Da wirst du eine ganz andere Frequenz haben oder deine Arbeit anders einteilen. Wie ist das denn bei einem Magazin, das eben periodisch erscheint?
Die Spielbox erscheint 7-mal im Jahr. Das ist ja schon mal eine etwas seltsame Stückelung bei 12 Monaten. Dann muss man sagen, erscheint sie endlich 14-mal im Jahr, weil es gibt ja noch ein englisches Heft, das auch produziert werden muss. Und nicht zu unterschätzen ist auch, dass es ja das Messe-Special immer in Essen gibt, was kostenlos an den Eingängen verteilt wird. Auch das macht sich nicht von alleine. Also von daher ist die Arbeit tatsächlich so ein bisschen Sepp Herberger-mäßig. Nach dem Heft ist vor dem Heft. Die ganz großen Pausenzeiten zwischen den Heften gibt es da gar nicht, denn ich war ja tatsächlich Alleinkämpfer. Ich war ja der einzig festangestellte Redakteur und Layouter für die Spielbox beim Nostheide Verlag. Das heißt, sämtliche Arbeiten, die anfielen, gingen dann irgendwie auch über meinen Schreibtisch. Das heißt, vom Absprechen der Texte mit den Autoren, vom Bearbeiten, Bilder bearbeiten, das Layout setzen, Rücksprache mit den Autoren, Noten eintreiben, bis hin zur Honorarabrechnung. Also von daher bist du schon jeden Tag ganz gut ausgelastet an den Arbeitstagen. Es gibt immer was zu tun. Also es bricht auch nicht ab, da was zu tun. Es ist nicht, dass man irgendwann so zwischenzeitlich in ein Loch fällt. Und gerade die zweite Jahreshälfte ist dann immer besonders spannend, wenn sozusagen das Sommerloch ein bisschen da ist mit der Preisverleihung Spiel des Jahres. Im Anschluss kommt ja dann Heft 4 immer raus. Dann hast man noch so ungefähr 2 Wochen Zeit, das fertig zu machen. Und als in den vergangenen Jahren die Spiel in Essen immer schon Anfang Oktober war, bedeutete das, dass wir Ende August auch schon volles Fund in der Produktion von Heft 5 und Special sein mussten. Dann erscheint im November, also relativ schnell nach der Messe, Heft 6. Und nochmal 3 Wochen später Heft 7, jeweils zweisprachig, also das zweite Halbjahr war dann eigentlich so ein kleiner Geschwindigkeitsrausch immer, auch wenn man das jetzt gar nicht vermutet. Aber wenn du es wirklich ganz alleine machst, bis auf die Anzeigen, Anwerbung, Akquise, das macht ja der Verlag selber, das ist ja strikt getrennt bei der Spielbox, bist du gut ausgelastet. Also das ist das Tagesgeschäft bei einer Tageszeitung, auch wenn ich jetzt gar nicht mehr im Tagesgeschäft arbeite, sondern andere Aufgaben habe, ist da schon anders organisiert, weil du ja dann in einem Team arbeitest, wo sich die Arbeit ganz anders verteilt.
Hast du, also es gibt ja im Nostheide Verlag noch eine Schwesternzeitschrift, die Spiel doch, die ja beide, die Spielbox und die Spiel doch, ein bisschen sich an ein anderes Publikum richten oder zumindest ein bisschen einen anderen Schwerpunkt setzen. Gab es da zwischen dir und Udo Bartsch regelmäßig Absprachen? Habt ihr die Themen miteinander besprochen? Habt ihr die Verteilung der Spiele besprochen oder arbeiten die beiden Hefte unabhängig voneinander?
In tiefer Feindschaft und Abneigung versuchen wir uns gegenseitig auszustechen. Ich hoffe, das hat man auch gemerkt. Nein, natürlich nicht, denn der eine oder die andere weiß es vielleicht, dass ich auch im Autorenteam der Spiel doch bin und auch dafür schreibe. Und tatsächlich lässt sich diese Episode in meinem Leben kurz mit der Überschrift versehen: Udo Bartsch ist an allem schuld. Wieso? Udo hatte mich 2015 angesprochen, ob ich nicht im Spiel doch Team mitwirken wolle. Und da habe ich damals ja gesagt. Und von daher weil ich schon in die Entwicklung der Spiel doch und wie sie mal sein sollte, relativ stark eingebunden. Das hat Udo mit dem damaligen Autorenteam in sehr enger Absprache gemacht, was wir uns vorstellen könnten, eben um uns von der Spielbox auch abzusetzen. Was dann für mich so ein bisschen den Nachteil hatte, als ich die Spielbox übernommen hatte, dass ja das Konzept, was ich eigentlich immer vor Augen gehabt hatte für eine Spielbox, schon mit der Spiel doch umgesetzt ist. Und jetzt zur Spiel doch noch das größere Schwesterheft zu machen mit dem gleichen Konzept, das nur öfter erscheint, wäre blöd gewesen. Zudem gab es, und das fand ich hochfaszinierend, immer mal wieder Leserbefragungen bei der Spielbox. Zuletzt haben wir sie, glaube ich, 2023 gemacht. Und was tatsächlich dabei immer wieder rauskommt und mich wirklich überrascht ist, dass die Note oder das Wollen der Rezensionen, obwohl die Spielbox ja gegen die modernen Medien zwangsläufig total abstinken muss. Wir können ja nicht 2 Wochen nach Erscheinen schon die Rezensionen zu einem neuen Hitspiel bringen, einfach weil wir dann nicht das Heft auf einmal timen können. Und selbst wenn das Heft zufällig 2 Wochen nach Erscheinen dieses Spiels gedruckt würde, bliebe uns gar nicht mehr die Zeit darauf, entsprechend zu reagieren in so einem Team und alles fertig zu machen, sagen unsere Leser, nee, Rezensionen sind das aller Wichtigste. Also selbst wichtiger als die Notenkästen. Und alle anderen Textformen, die wir im Heft haben, haben auch gute Werte, wenn man das vergleicht mit anderen Printmedien, wo ich die Zahlen kenne, also vor allen Dingen Tageszeitungen. Aber das Allerwichtigste sind immer noch die Rezensionen. Und das finde ich schon eben faszinierend, weil man sich ja woanders halt viel aktueller informieren kann. Vielleicht auch zeitgemäßer informieren kann, weil ich eben nicht lesen muss. Aber offensichtlich gibt es dann doch den Nimbus der Spielbox, dass man sagt, okay, das ist eben nicht auf Schnelligkeit gemacht. Die haben sich mehr Zeit gelassen, die haben es vielleicht profunder angeguckt und der Autorenpool, ich habe immer schon gesagt, das sind ja ungefähr 1000 Jahre Spielerfahrung, die, wenn wir alles zusammenrechnen, für die Spielbox schreiben, das hast du halt nirgendwo sonst in der Form und vielleicht erklärt es sich dadurch. Also von daher bot es sich auch gar nicht an, das Heft noch radikaler in Richtung mehr Geschichten, mehr Journalismus umzubauen, weil eben das Bedürfnis der Leserschaft ganz klar ist, ja, wir wollen ja viele Rezensionen.
Magst du mal für diejenigen, die vielleicht nicht beide Hefte oder beide Zeitschriften kennen, kurz umreißen, wie die wesentlichen Unterschiede sind? Einen hast du eben schon genannt, ne? Ein bisschen mehr Geschichtenhintergrund, aber ja, Rezensionen gibt es in beiden, es gibt magazinartige Texte in beiden. Vielleicht magst du so ein bisschen das Profil dieser beiden Zeitschriften mal einander gegenüberstellen.
Die Idee der Spiel doch war sozusagen, dass wir uns ganz stark dem Thema Spiel über die Personen, die die Spiele machen, nähern. Also stärker auf die Autoren schauen, auf die Illustratoren, auch auf die Redakteure, dass also sozusagen die Personifizierung der Geschichten stärker ist. Aber auch natürlich so Überblicksstücke und deutlich weniger Rezensionen. Und im, ich sag mal, unteren Kennerbereich sollte eigentlich Schluss sein, was die Komplexität der Spiele angeht, die in das Spiel doch beschrieben werden, weil eben die Idee immer war, wir wollen das als Einstiegsmedium für die Spieleszene nutzen und auch Leute, die vielleicht nur sporadisch spielen, ansprechen und denen so einen Leitfaden geben, ja, wenn du dein drittes oder viertes Spiel im Jahr kaufst, dann findest du hier eine gute Auswahl an Spielen, die du haben solltest. Von daher war auch immer die Idee, dass wir sagen, in der Spieldoc sollen auch eigentlich nur Spiele besprochen werden, wo du im Großen und Ganzen sagst, das sind wirklich Empfehlungen. Weil wenn jemand sich nicht so intensiv mit Spielen beschäftigt, dann noch den wenigen Platz, den du hast, auf Texte zu verwenden mit, und den Leuten zu sagen, ja, das kaufst du bloß nicht, das ist ja vollkommener Blödsinn. Und da tickt die Spielbox, glaube ich, eben anders, weil wir mit dem Verriss da auch durchaus punkten können bei unseren Lesern, beziehungsweise unsere Leserschaft bei der Spielbox da auch Spaß dran hat, wenn man sagt, nee, das kann nichts oder sich daran reiben kann, wenn du es anders siehst. Und aber eben das auch nicht darauf reduziert, dass du bei den Rezensionen nur Empfehlungen bekommst. Wir haben natürlich auch personalisierte Geschichten gemacht, dass wir mal Autorenporträts hatten, aber die gab es ja natürlich auch schon immer in der Spielbox, aber da natürlich auch viel fachspezifischer. Also das große Stefan-Feld-Interview, das funktioniert einfach anders in der Spielbox, das kannst du dann ganz nerdig führen, als es in der Spielbox doch je laufen kann. Abgesehen davon kannst du für das englischsprachige Heft, was die größte Abnehmerschaft halt immer noch in den USA hat, auch sagen, okay, Stefan Feld, das ist so ein Kultautor in den USA, das ist dann auch nochmal ein Riesengewinn für die internationale Ausgabe, wenn wir den haben, ne? Oder wenn wir da ein bisschen branchenmusiker sind, wie hat sich die Entwicklung der Zahlen gestaltet im vergangenen Jahr. Darüber kannst du dann auch Geschichten machen, über Produktionsschwierigkeiten, wie wir sie zur Corona-Pandemie hatten, mit den abgerissenen Lieferketten. Sowas findet auch in der Spielbox statt, wo wir eher sagen, okay, das ist so fachspezifisch. Das wird für den Spieldochleser vielleicht zu tief sein, als dass er da eintauchen möchte. Wobei ich glaube, dass dieser gewünschte Leser der Spiel doch vielleicht so gar nicht existiert, sondern ein Großteil derjenigen, die Spiel doch lesen, auch die Spielbox liest und, um es komplett zu machen, wahrscheinlich auch vielleicht sogar noch die Fairplay und die Spielerei, weil das sind einfach Leute, die so tief im Hobby sind, dass sie sagen, ja, ich habe ganz viel Bock darauf, richtig viel über Spiele zu lesen. Und ich glaube, das große Plus, sage ich jetzt mal so, von Spielbox und Spieldoch ist, dass wir halt schon, da bin ich mal selbstbewusst, einfach die besten Autoren der Szene haben, wo du dann auch wirklich gute Geschichten, die gut aufgeschrieben sind und gut recherchiert sind, bekommst.
Beim Tag der Brettspielkritik, da warst du ja auch als Referent und auch als Workshopleiter zugegen und auch auf dem Podium und hast da durchblicken lassen, dass du mit der Verlagsentscheidung, dass das Titelbild der Spielbox immer eine Werbung ist, nicht ganz immer mit einverstanden warst. Ihr habt das ja dadurch aufgelöst, dass eben der Anzeigenverkauf und die Redaktion, die sich um die Inhalte des Hefts kümmert, getrennt sind. Gleichwohl ist das sicherlich ein Kritikpunkt zu sagen, hey, jetzt habt ihr auf der aktuellen Spielbox das Titelbild eines Spiels, eines Verlags und dieser Verlag kriegt dann auch irgendwie ein Porträt oder eine Vorstellung in der Heftmitte oder am Anfang des Heftes und hat dort eine, ist ja nicht wirklich eine Spielbesprechung, aber zumindest einen eingekauften Artikel, den ja dann auch jemand schreiben muss. Wie bewertest du diese Diskrepanz? Auf dem Tag der Brettspielkritik hast du dich da sehr klar geäußert, vielleicht magst du das nochmal hier ausführen, wie du das bewertest.
Aus journalistischer Sicht kann ich einfach nur sagen, das geht nicht. Ich finde das unmöglich, das weiß der Nostheide Verlag auch. Allerdings, das ist eben die Trennung von Verlag und Redaktion, so bezeichnet man das immer. Verlag ist halt das Kaufmännische oder halt argumentiert, ja, aber diese Anzeige bringt halt auch richtig Geld. Als das eingeführt wurde, und ich kann jetzt historisch gar nicht mehr genau sagen, wann das war, dass die Titelseite als Anzeige verkauft wurde. Das war jedenfalls schon so, als ich 2006 als Abonnent dazugestoßen bin. Als das eingeführt wurde, war das halt auch einfach eine Anzeige. Erstmal, und dann war die da und gut. Und Matthias Hadl hat sich da, glaube ich, auch wenig drum geschert. Oder vielleicht war es auch schon mein Vorvorgänger Harald Hämmerlein. Führte dann aber dazu, dass durch das gelernte Leseverhalten Leser gesagt haben, weil sie auch gar nicht vielleicht genau gesehen haben, dass es sich um eine Anzeige auf dem Titel handelt. Wieso habt ihr denn auf dem Titelbild Spiel XY und im ganzen Heft finde ich dazu nicht einen einzigen Text oder nicht mal eine Zeile? Warum packt ihr das denn dann auf den Titel? Es ist zwar als Anzeige gelabelt, weil du das ja auch musst, in Deutschland, aber natürlich so klein, dass man schon genau hingucken muss oder es wissen muss, wo du suchen musst. Also wurde redaktionellerseits aus dieser Not eine Tugend gemacht. Und du sagst, okay, dieses Leseverhalten ist halt so, das kennst du, wenn du ein Publikumsmagazin kaufst, was auf dem Titel ist, ist eigentlich die wichtigste Geschichte. Also liefern wir zumindest zum Titel auch irgendwie eine Geschichte, einen Inhalt im Heft. Und da beginnt so ein Spagat, der halt einfach redaktionell unschön ist, weil du dann halt eine Geschichte über das Spiel irgendwie machst. Also ich habe dann ja größtenteils versucht, ein Making-of oder ein Interview zu machen, dass es dann auch eine unverbindliche Geschichte ist, die auch einen Mehrwert hat, ne? Also die meisten Spieler haben ja tatsächlich auch eine ganz interessante Entstehungsgeschichte, was Stichwort Journalismus, finde ich, bei uns in der Blase auch viel zu selten erzählt wird. Also bis so ein Spiel von der Idee, bis es dann tatsächlich im Handel steht, vergehen ja mal locker 4 Jahre ganz oft oder noch mehr. Und da sind viele Entscheidungen dran, da sind viele Leute dran beteiligt und es nimmt nochmal den einen oder anderen Twist. Und das lohnt sich schon zu erzählen, aber tatsächlich wäre es schön, wenn die Spielbox aus meiner Sicht auch als Leser zu einem redaktionellen Titelbild zurückkehren könnte, aber die wirtschaftliche Situation auch in unserer Branche, wenn Hermann Hutter auch gern bei den großen Messen verkündet, wie positiv sich alles entwickelt. Der finanzielle Druck in den Verlagen ist schon immens heutzutage, weil dieser zwar größer gewordene Kuchen, an dem essen mittlerweile auch viel, 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 viel mehr Verlage mit als noch vor 10 oder 15 Jahren. Und die Budgets in den Verlagen für Anzeigen und Werbung sind natürlich nicht gewachsen, eben weil der hoher Umsatz bedeutet auch noch nicht hoher Gewinn in der Spielebranche, das kommt auch noch dazu. Und sich natürlich einfach die Werbebudgets auch verschoben haben. Also die größeren Verlage haben ja dann auch selber Leute, die zum Beispiel Social Media machen. Die müssen ja auch bezahlt werden. Und das Geld, was eben in Gehälter fließt, ist dann an anderer Stelle weggeschnitten worden, vielleicht um Anzeigen zu schalten oder so, ne? Das macht sich schon bemerkbar.
Wie habe ich mir denn bei der Spielbox, und du kannst ja jetzt aus der Vergangenheit sprechen, du bist jetzt aktuell, kann das ja alles ganz anders, obwohl du bist ja auch Teil des Redaktionsteams, glaube ich, ne? Oder der Autorenschaft zumindest.
Ja, bin ich.
Ja. Wie habe ich mir denn bei einer Spielbox eine Redaktionssitzung vorzustellen? Ich frage nicht ganz ohne Grund. In der letzten, beziehungsweise in der vorletzten Spielbox, das ist die Ausgabe 3 2025, gab es einen durchaus ja, interessant bewerteten Meinungsartikel von Christoph Konrad über den Einheitsbrei in der Spielebranche mit einigen Thesen, die dann im Folgeheft, nämlich 4.25, zum einen, den wurde dann von Daniel Wüllner sehr eloquent, aber eben auch heftig widersprochen und auch der Kosmos Verlag hat sich da zu einer Stellungnahme befleißigt. Es gab Leserbriefe, die auf den Sachverhalt eingegangen sind in alle Richtungen. Wird sowas bei einer Redaktionssitzung besprochen und wenn ja, wie? Also tauscht man da eine Meinung aus, weil ein Meinungsartikel wird da eben veröffentlicht oder wie sieht ein Gesprächsbedarf aus oder wie wird der gelöst, wenn der in so einer Redaktion entsteht darüber? Oder wird das gar nicht thematisiert und man sagt, komm, konzentrieren wir uns bitte aufs nächste Heft, das ist schon Schnee von gestern.
Tatsächlich gibt es keinen Prozess, wo sozusagen, wenn jemand von uns Artikel oder Kritiken vorstellt, dass dann redaktionsintern darüber nochmal diskutiert wird oder so und wollen wir das Thema überhaupt machen. Das liegt an der Struktur. Es gibt jetzt mit Stefan Duksch einen Chefredakteur, der für das Redaktionelle zuständig ist, einen Halbtag und mit Stefan Zerlik eben einen Gestalter, Layouter für das Heft, auch mit einer halben Stelle. Und alle anderen sind ja freie Autoren. Wir sind über ganz Deutschland verstreut. Christoph Konrad sitzt in Bonn. Daniel Wüllner, um mal die beiden zu nennen, die du gerade angesprochen hast, sitzt in München. Ich sitze jetzt, wohne in Oldenburg, arbeite in Bremen. Das heißt, die Möglichkeit, dass wir mal eben zusammenkommen, ist gering. Man könnte jetzt natürlich sagen, ja, da macht dort eine Teams-Schalte, aber dadurch, dass wir eben alle frei sind, ist das natürlich auch ein Zeitaufwand, den nicht alle leisten können, weil es gibt ja durchaus auch einige, die noch im Beruf stehen. Und dann so eine wöchentliche Redaktionskonferenz oder sowas ist schwierig. Von daher, wie läuft das? Es läuft wie mit den Kritiken. Wer was schreiben möchte und eine Idee hat und ein Thema nachgehen möchte, beziehungsweise einen Kommentar schreiben möchte, der meldet sich beim Chefredakteur und schlägt das vor. Und der Chefredakteur sagt dann, mache ich oder mache ich nicht. Und wer die Spielbox aufmerksam verfolgt, kennt da, denke ich, auch die Fronten, die inhaltlicher Natur durch die Redaktion sich ziehen. Das hätte natürlich, hätten wir sowas in einer Redaktionskonferenz bei Teams besprochen, auch zu heftigen Diskussionen intern schon geführt. Nichtsdestotrotz halte ich es für absolut richtig und gut, dass Kisperts Artikel erschienen ist. An der Stelle mit den Siedlern, Das war natürlich ein bisschen ärgerlich, weil es einfach an der Stelle sachlich falsch war oder bewusst zugespitzt interpretiert worden ist, weshalb damals die Entscheidung war, aus die Siedler von Catan Catan zu machen. Das darf auch in einem Kommentar nicht vorkommen. Keine Frage, das war nicht gut, aber dann halt sozusagen auch diesen redaktionsinternen Konflikt, den es da durchaus zu diesem Thema gibt, nochmal wieder in den Raum zu geben, dass Daniel halt auch seine Replik jetzt veröffentlichen kann, finde ich gut, weil das ist ja auch Journalismus. Wir bieten sozusagen einen Debattenraum. Und vielleicht wäre es jetzt rückblickend auch schöner gewesen mit Blick auf sehr heftige Leserreaktionen auf Crisparts Kommentar, sowohl zustimmender Natur als auch ablehnender Natur. Das war ungefähr 50-50, aber die, die geschrieben haben, hat das Thema sehr bewegt. Das kann man immer daran sehen, dass man sehr lange Zuschriften kriegt und die waren in dem Fall wirklich sehr lang und aber auch sehr intensiv in der Auseinandersetzung. Wäre es vielleicht besser gewesen, direkt ein Pro und Contra im Heft zu haben, anstatt es jetzt auf zwei Hefte zu verteilen, aber hinterher ist man immer schlauer. Aber ich finde, genau das macht es auch aus und ich finde es genauso reizvoll oder vielleicht sogar noch reizvoller, als ich es gelesen habe. Ich bin da mehr die Fraktion Daniel in der Redaktion, aber wie gesagt, ich hätte den Artikel von Crispert auch so veröffentlicht. Wenn ich so einen Kommentar lese und mich da Kopfschütteln und sage, Mann, 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 das macht mir als Leser auch richtig Spaß, ne? Also das finde ich teilweise sogar reizvoller, als wenn ich kopfnickend bei Daniel sitze und sage, ja, so sehe ich das auch, ne? Also das muss Journalismus können, das musst du als Redaktionsteam aushalten, diese unterschiedlichen Meinungen, und das finde ich, müssen auch Leser aushalten, die sich fürchterlich aufregen, auch wenn das Aufregungspotenzial heute vielleicht viel größer ist, als es früher war. Da neigen wir gesamtgesellschaftlich dazu, gleich uns aufzupustern und musst du da rumschimpfen, anstatt das mal reflektiert zu sehen oder auch einfach mal zu sagen, ja, gut, sehe ich komplett anders, aber soll er halt so machen, der Herr Konrad. Oder jetzt zu sagen, der Herr Wöhner, soll er halt so sehen. Sehe ich anders, aber gut. Ohne dass ich mich gleich gleich mit Abo-Kündigung oder irgendwas drohen muss oder mir vornehme, wenn ich den Wöhner dann das nächste Mal in Essen sehe, dann erzähle ich dem aber was. Nee, ist doch eine Meinung, lass sie einfach mal sacken, mach dir dein eigenes Bild und vielleicht sagst du, okay, an dem Punkt bin ich gar nicht so verkehrt, was er da sagt. Aber das ist natürlich schwierig geworden heutzutage. Aber wer kennt das nicht? Ihr Podcaster, Blogger, Vlogger im Internet, ihr kriegt ja dann auch immer gleich wahrscheinlich sehr intensive Reaktionen, wenn jemand irgendwie eine ablehnende Haltung zu dem hat, was da gesagt wurde. Vielleicht kriegen wir das ja auch hin mit dieser Podcast-Folge, dass das Netz glüht, dass sich die Leute so echauffieren müssen.
Andreas Becker, die große Abrechnung, ja, so. Nein, aber in der Tat, also wenn du sagst, es gibt keine Redaktionssitzung, ich spitze das jetzt mal ein bisschen zu, okay, dann habe ich jetzt irgendeine Meinung und dann sage ich, gibst du mir eine Seite für diese Meinung? Muss ich dir dann erklären, welche Meinung ich habe vorher, damit du das, oder sage ich einfach, ich würde gerne zu dem Thema mal was schreiben. Und dann kriege ich von dir den Freibrief, sag, mach. Oder wird da noch inhaltlich oder formell irgendwie drauf geschaut?
Ja, da wird natürlich drauf geschaut. Also erstmal kriegst du einen Freibrief. Ich gebe dir ja als Chefredakteur, gebe ich ja demjenigen, der kommentiere, nicht vor. Ja, zu dem Thema ist unsere Blattlinie, das machst du so und
Nee,
so.
das meine ich nicht, aber muss
Also
ich, muss, das meine ich nicht, aber sage ich einfach du, ich würde mal was schreiben zum Spiel, zum Thema Themen in Brettspielen. So, das ist ja ein Teil der Überschrift, wo er insinuiert, es ginge ihm um die Themen. Oder sage ich, mir ist das hier alles zu woke und ich will jetzt mal sagen, früher war alles besser. Also das ist ja schon im gleichen Artikel, kann ich ja da unterschiedliche Themenschwerpunkte herauslesen, wenn ich das möchte. Wie genau muss ich das erklären oder begründen oder inwieweit gibt es da eine Auseinandersetzung inhaltlicher Art, ohne eine Vorgabe natürlich, aber eine Hinterfragung oder eine Auseinandersetzung, eine Diskussion oder muss auch so, nee, komm, schreib und drucken wir so.
Ja, da würde ich sagen, komm, schreib, dann redigiere ich das. Die Leitplanke, die erstmal gegeben ist, ist halt das Presserecht. Das ist dann halt auch Aufgabe des Chefredakteurs, zumindest dafür zu sorgen, dass der Verlag nicht mit Klagen überzogen wird und da einen großen Regress kriegen muss. Ansonsten, wenn du in diesem Rahmen bleibst, finde ich feuerfrei. Wie gesagt, das ist dann schwer zu teilen, weil man dazu neigt, sowas kritischer zu redigieren oder zu bewerten oder vielleicht auch nochmal Einfluss auf den Autor zu nehmen, je weiter das von der eigenen Position weg ist. Ganz klar, aber das ist dann halt auch, finde ich, so ein Professionalitätsding, dass du möglichst als Chef sagst, okay, das muss ich halt auch aushalten, dass die Meinung nicht meine ist. Und solange sie, wie gesagt, im rechtlichen Rahmen ist, finde ich es ganz schwer, da auch einzugreifen, weil das dann ja auch wieder ein Teil von interner Zensur ist.
Ja, das meinte ich tatsächlich gar nicht. Ne? Also ich habe jetzt nicht insinuieren wollen, dass du da sagst, das darfst du so nicht schreiben und mach das bitte anders und find dann einen anderen Ton. Aber mein Gedanke war eben, gibt es vorher irgendeinen gemeinschaftlichen Meinungsbildungsprozess? Jetzt hast du gesagt, es gibt keine Redaktionssitzung, aber ihr trefft euch ja trotzdem immer mal wieder mit der Redaktion, beispielsweise im Rahmen der Spiel oder so. Wird dann da gegrillt und Bier getrunken und sagen, ach, war ein schöner Jahrgang, Mensch, toll, schön, dass ihr alle da seid. Ist das dann eher ein Klassentreffen? Oder gibt es dann schon auch eine inhaltliche Auseinandersetzung, eine Meinungsbildung oder eine Diskussion über das, was war und das, was wir künftig miteinander machen wollen? Das muss ja nicht in Zensur gehen, aber ich kann dir ja auch sagen, du, ich will dich nicht zensieren, aber das, was du da geschrieben hast, fand ich schon echt doof. So.
Ja, das kann man machen. Also ich glaube, das würde Christwart jetzt aber auch herzlich wenig tangieren. Der Christwart kann da dann sehr sportlich mit umgehen und sagen, ja, das findest du das halt doof, ne? Aber das ist halt meine Meinung. Also so eine gemeinsame Meinungsbildung, die findet da auch schon statt. Da gibt's auch einen Austausch, den wir dazu pflegen. Der kann da sowohl bilateral sein und die Autoren auch zu meiner Zeit haben, wenn es Reaktionen gab, die auch immer gespiegelt bekommen, dass dann Zuschriften zum Beispiel auch anonymisiert weitergeleitet werden, dass man dann zumindest sieht, was gibt es da für Reaktionen drauf. Das ist dann teilweise auch Thema in den Redaktionskonferenzen. Es gibt eine in Essen immer, tatsächlich aber morgens um 10, dementsprechend noch kein Bier. Und der Grill ist auch nicht an, sondern eher mit Kaffee. Und es ist dann immer jetzt so getimt, dass man dann rechtzeitig fertig ist, damit die eine Einladung haben, dann pünktlich bei Ravensburger sein können, die zum Lunch and Play ja immer um 12.30 Uhr ins Hotel Atlantik laden am Freitag in Essen. Und da findet sowas rudimentär auch statt. Also wir haben jetzt aber keine Redaktionskultur, wo dann auch noch hitzig nachdiskutiert wird. Das kenne ich jetzt aber auch von meinem Tageszeitungsalltag nicht, dass das in dieser Form in irgendeiner Weise passiert. Und nein, wie gesagt, da kann Daniel dann gut mit umgehen, wenn ein Kollege ihn darauf ansprechen würde, um zu sagen, sehe ich anders. Christwart kann da genauso mit umgehen und ich glaube, sie würden sich da aber auch in ihrem Meinungsbildungsprozess wenig beeinflussen lassen.
Dann werfen wir doch mal einen Blick auf, du hast gesagt vorhin, dir hat dann auch ein bisschen was gefehlt nach 4,5 Jahren. Ne? Also jetzt hast du gesagt, du warst früher beim Weserkurier in der Außenstelle Delmenhorst. Dann hat die Berichterstattung über Sarah Connor ein bisschen abgenommen. Dann hast du dir den Weg zur Spielbox gegönnt und hast da mal dein Hobby zum Beruf gemacht. Und bist jetzt wieder zurück bei Weserkurier in einer eher Managementaufgabe, wenn ich das richtig verstanden habe. Was war denn das, was dir gefehlt hat bei der Spielbox, sodass du irgendwann leichteren Herzens sagen konntest, war eine schöne Zeit, sie endet jetzt?
Tatsächlich, habe ich eben schon beschrieben, war ich ja Einzelkämpfer. Der Verlag sitzt in Memmelsdorf, das ist bei Bamberg. Ich selber lebe in Oldenburg und hatte da mein Homeoffice und habe 100% Homeoffice als Einzelkämpfer von dort bestritten. Stand natürlich im permanenten Austausch mit den Autoren, meistens per Mail, WhatsApp, auch mal telefoniert oder so. Aber dieser sehr konkrete Austausch mit Kollegen, um Ideen weiterzuspinnen, der hat mir einfach gefehlt. Ne? Du hast ja sonst, wenn du im Büro sitzt mit mehreren Leuten, einfach auch mal ein bisschen einen Türplausch, einen Teeküchenplausch, du gehst zusammen Mittagessen und das entwickelt sich da halt nicht. Und hast morgens die Redaktionskonferenzen, heutzutage teils in Präsenz, teils in Teams, je nachdem, wie es gerade passt. Aber du hast dann halt auch eine Basis, auf der so eine Ideenentwicklung auch viel natürlicher geschieht, im Team und das ist da halt schwer gegeben und durch diese Struktur, dass alle ja freie Mitarbeiter sind, also auch nicht permanent verfügbar für mich zu sein haben. Also das ist für mich auch schon immer im Journalismus ein hohes Gut gewesen, weil ich als fester freier Mitarbeiter damals auch angefangen habe, dass dieses Wort frei auch so zu verstehen ist. Das sind ja keine Sklaven, sondern wenn die sagen, ja, mache ich, dann machen sie es. Und wenn sie dann kurzfristig sagen, ja, mache ich doch nicht, dann haben sie auch die Freiheit, das zu tun. Aber sie haben halt eben auch die Freiheit, sich um solche redaktionellen Entwicklungsprozesse wenig Gedanken machen zu müssen, beziehungsweise da eingespannt zu werden. Beziehungsweise wenn sie sich einbringen, haben wir dann das Dilemma, wie willst du das denn auch vergüten, diese Arbeit? Also im Gegensatz zu den ganzen vielen Hobbyprojekten ist ja das, was Spielbox und Spiel doch auszeichnet, ist, dass sie eben auch in einem gewissen Rahmen ein bisschen vergütet. Es ist jetzt nicht so, dass man, wenn man eine Kritik schreibt, denkt, hoho, davon bezahle ich jetzt mal den nächsten Karibikurlaub. Das kommt da auch nicht bei rum. Aber es ist immerhin auch mehr als nichts, was man da kriegt. Also es ist schon ein nettes kleines Taschengeld. Und das sind natürlich Fragen, die da auch mitspielen. Und da fehlte mir einfach tatsächlich so der Austausch mit einigen Kollegen. Und wenn diese Kollegenschaft, also ich war dann sozusagen, saß ich in meinem Königreich, was mir erstmal ganz sympathisch vorkam, ne? Im ersten Moment dachte ich, okay, dann habe ich jetzt mein neues Königreich. Da bin ich ja so ein absolutistischer Herrscher. Da kann ich ja schalten und walten, wie ich will. Ist nur blöd, wenn du gar kein Volk hast, was du knechten kannst, ne? Also so richtig, weil es ja alles Freie sind, die dann einfach sagen, nö, blöd, ich gehe, tschö. Das willst du ja nicht. Also mal abgesehen davon, dass kein Führungsstil ist, der, glaube ich, besonders einen besonders weit bringt. Und dann saßt du da allein und hattest da wenig Möglichkeiten und diesen direkten Austausch und mit Leuten Veränderungen anzustoßen, das wollte ich halt wieder haben. Und da wusste ich auch, komme ich zu einem Zeitpunkt zum Weserkurier zurück, wo wir sehr viel anstoßen können und wo es jetzt auch einen neuen Chefredakteur gibt, einen zweiten Chefredakteur, der auch dazu geholt wurde, um diese Veränderungen anzuschieben. Und das ist einfach prozessual gerade das, worauf ich total Bock habe.
Und was fehlt dir jetzt? Also wenn du an die Spielbox zurückdenkst, gibt's was, was du vermisst?
Ja, es ist natürlich schon ein Privileg, bezahlt und auch ordentlich bezahlt. Also auch wenn ich jetzt mehr Geld kriege, ist jetzt nicht so, dass ich zusätzlich meinen Zuschussbedarf über die AGE stützen musste, um die Wohnung auch heizen zu können. Das nicht. Dieses sehr nerdige, tiefe Abtauchen in dieses Spezialthema ist natürlich auch schon ein Fest. Ne? Und auch wer die Arbeitszeit dafür nutzen zu können, Spielregeln zu lesen und Spiele vorzubereiten und den ganzen Tag nichts anderes zu machen, als diese wunderschönen bunten Schachteln zu öffnen und sich daran zu erfreuen, was da alles drin ist. Das ist ja so ein relativ permanenter Kindergeburtstagsmodus, in dem man da hockt. Das ist wahrscheinlich nur Jurymitglieder der Jury-Spiel des Jahres haben das noch intensiver, wobei auch da sei gesagt, wenn du jeden Tag Konfetti und Torte und Eiscreme satt hast, irgendwann geht's dir auch auf den Geist, ne? Also ich bin nach diesen 4,5 Jahren so Auspöppeln eines neuen Kenner- oder Expertenspiels, da denke ich immer noch, das fertig konfektionierte Spiel geliefert zu bekommen, wäre tatsächlich noch eine Marktlücke, über die ich mich sehr freuen würde als Kunde, dass ich nicht auch noch das alles habe, auch wenn natürlich die Freude letztendlich am Material immer noch überwiegt. Also ich bin da auch durchaus immer noch kindlich begeisterungsfähig, wenn ich schöne Illustrationen sehe oder schöne Ideen, wie man Material umsetzt. Auch wenn ich im Gegensatz zu Maren Hoffmann überhaupt keinen Fan der Deluxifizierung bin von Spielen. Plastikfiguren im Spielen habe ich immer noch so, Stichwort alter weißer Mann, komisches Gefühl.
Ich werbe ja auch immer dafür, einen YouTube-Kanal zu starten mit den Boardgame-Roadies, die für mich die Spiele aufbauen und alles vorbereiten und ich setze mich dann nur hin und spiele. Da wärst du herzlich eingeladen, mitzuspielen.
Ja, das wäre cool, ne? Wenn man so eine Crew hat, die das einfach macht.
Ja, so von der Bühne kenne ich das. Da gibt's dann Roadies und die tragen dann Sachen und die bauen Technik auf und reichen dann ein Mikrofon und am Ende des Tages macht man dann seine Arbeit. Und beim Spielen muss man den ganzen Bums selber auspöppeln, die Regeln lesen und anderen Leuten erklären, mein Gott, was für eine Belastung. Ja.
Ja, und durch unser Sendungsbewusstsein, dadurch, dass wir schreiben, senden, reden, filmen, whatever, ja, bist du ja auch automatisch in der Rolle des Erklärbären.
Und wirst von denen am Spieltisch immer als derjenige verstanden, der ohnehin immer gewinnt und deswegen sind alle gegen dich. Auch das noch. Ne? Jetzt bringst du das Spiel mit und erklärst das noch und dann passiert
ja, das. Ja, das liegt bei mir aber, glaube ich, auch an charakterlichen Deformationen, die die Leute schnell gegen mich aufbringen.
Ja, das kann ich nachvollziehen.
Ja, also wer mich kennt, wird jetzt nicken, ja.
Wird nicken, verständnisvoll. Daniel Wüllner, gefällt das. Wir haben, du hast vorhin ja angesprochen, dass du in der Spielbox eine stärkere journalistische Akzentuierung oder Qualität haben wolltest. Wie beurteilst du denn insgesamt so den Brettspieljournalismus oder die Facetten davon in der Szene? Da gibt's ja von bis eine ganz große Bandbreite. Was davon siehst du, hörst du, konsumierst du selber? Erstmal aus Interesse als Spieler. Und wie bewertest du diese Vielfalt und diese Bandbreite? Man könnte jetzt ein bisschen provokant fragen, braucht es überhaupt noch ein Medium, das so lange braucht, eine Rezension zu veröffentlichen? Du hast es vorhin schon implizit beantwortet und gesagt, nein, man unterstellt der Spielbox-Design ein bisschen gründlicher als andere. Kann man daraus ableiten, dass du sagst, alles andere ist auch sehr schnelllebig und damit manchmal ein bisschen ungründlich? Also wie ist so dein Blick auf die Szene der RezensentInnen oder Content-Creators?
Das ist ja das ganz große Fass, was du hier aufmachst.
Ja,
erstmal
kenne
ich natürlich nicht, ja, das stimmt. Erstmal kenne ich natürlich nicht alles, weil es einfach viel zu viel gibt. Und mir dazu schlicht die Zeit fehlt, alles zu konsumieren. Kommen wir erstmal zum Heft zurück. Und ja, ich bin ja ein Print-Dinosaurier bei der Tageszeitung. Hallo. Auch wenn wir natürlich die digitale Transformation durchleben, finde ich es immer noch schön, eine gedruckte Zeitung aufzuschlagen und darum zu blättern und ein Heft. Von daher braucht es die Spielbox natürlich total, weil es auch ein ganz anderes Konsumieren der Inhalte ist in diesem Lesen, in diesem Blättern. Und das Blättern in einem Printprodukt hat auch einen ganz großen Vorteil. Es ist natürlich vorgefiltert durch die Redaktion, durch das, was da kommt. Aber durch die Kuratierung im Heft nehme ich auch nochmal Sachen, die ich im Netz vielleicht gar nicht so wahrgenommen hätte, doch nochmal wahr und komme da vielleicht auf Dinge, die mir sonst entgangen wären. Ich glaube, das kann Print immer noch besser als das Internet, weil wir da einfach ein anderes Nutzungsverhalten haben.
Es gibt noch einen Vorteil, wenn ich da kurz einhaken darf. Man kann auch mal ein Heft empört zuschlagen und sich über was aufregen. Das ist bei einem YouTube-Video müßig, weil da muss man wieder suchen, an welcher Stelle war denn eigentlich jetzt das Video. Bei der Zeitschrift kann ich einfach zuschlagen, hinschmeißen und 10 Minuten später wieder aufgreifen und weiterlesen.
So war das, als du den Kommentar von Chris Ward gelesen hast bei dir.
Nee, da war das nicht so. Das kam dann ein Heft später. Aber das ist eine andere Geschichte.
Das würde ich gleich aber auch gerne nochmal hören, weil das kann ich mir jetzt so gar nicht vorstellen. Nein, ich bin halt auch jemand, der gerne Texte liest. Tatsächlich noch. Also ich habe auch noch einen Lesesessel zu Hause und da dann ab und zu mal zu sitzen und tatsächlich zu schmökern. Natürlich hat man Lieblingsautoren und Autoren, die man nicht so gut findet. Und ich glaube, das ist auch ein Vorteil von Print. Die meisten Portale, die wir heute so kennen oder Angebote, sind ja oft, sagen wir mal, One-to-Four-Man-Shows. Es sind Einzelkämpfer, die was schreiben. Es gibt ja wenig so Portale wie Brettspiel News oder Hall 1000, wo du so einen Autorenpool hast, die beisteuern. Und du hast halt in einem Heft immer eine Bandbreite von verschiedenen Autoren. Du hast natürlich Lieblingsautoren. Und dann freust du dich und liest erst mit deren Texte oder so, ne? Und oder schaust du zuerst hin oder du hast, was ich vorhin schon sagte, du hast so deine Hassautoren und denkst, ja, was hat er denn jetzt schon wieder geschrieben, ne? Also, keine Ahnung. Mal gucken. Und dann freust du dich auch darauf so ein bisschen. Das ist zwar dann eher so sadomasochistisch angehaucht, aber das mag es ja auch geben. Also ich kenne das zumindest von mir, dass ich auch durchaus so ein Leserverhalten habe, was aber ja auch freudespendend sein kann.
Auch als Abonnent der Spielbox?
Auch als Abonnent der Spielbox kenne ich das.
Oh ja, ja, auch als Chefredakteur der Spielbox.
Ja, aber das ist doch gerade der Spaß. Also diese beiden Bandbreite von bis und wie langweilig wäre das, wenn du so, wenn einer alle schriebe oder das ist auch immer mein Credo im Redigat gewesen. Ich weiß nicht, ob ich das umsetzen konnte, aber ich habe immer gesagt, auch wenn ich härter an Texte rangegangen bin, aus welchen Gründen auch immer, dass ich immer versucht habe, sozusagen die Handschrift des Autors sichtbar zu lassen, dass nicht am Ende alles klingt wie die große Andreas Becker Show. Und wo sich dann einfach, wieso schreibt er das nicht direkt selber, wenn er meinen Text sowieso so hart umschreibt, die Sau. Ja, also das könnte nicht der Anspruch sein. Und das ist ja dann auch das Ding. Und du hast dann halt natürlich Autoren, wo du denkst, puh, das war jetzt aber mal ein harter Arbeitstag. Aber immerhin habe ich es heute noch geschafft, den Text lesbar zu machen. Dann guckst du auf die Uhr, oh, hat ja doch nur 2 Stunden gebraucht, aber du bist so fertig, als du gerade einen Marathon gelaufen bist. Bis hin zu, was, ich bin entzückt. Welch schöne Formulierung. Und welch Witz aus diesen Zeilen springt. Das gibt's alles und das ist auch reizvoll. Der ganze Journalismus über Brettspiele oder das, was wir veröffentlichen über Brettspiele, ist die große Frage, ist das überhaupt Journalismus, wenn er sich in Rezensionen erschöpft? Es ist zwar eine Spielart, aber journalistische Angebote, würde ich immer sagen, sind so aufgestellt, dass sie mir die ganze Bandbreite bieten. Von daher würde ich sagen, haben wir gar nicht so ein großes Feld an journalistischen Angeboten über Brettspiele berichten. Wir wissen aber ja aus der Spielbox-Forschung, wie ich schon erzählt habe, das meiste, was die Leute wollen, sind sowieso Rezensionen. Also warum seine eigene kostbare Zeit damit verschwenden, irgendwas zu produzieren, was andere dann gar nicht lesen, hören, sehen wollen, ne? Wenn sie ihnen nur sagen wollen, du sagst Daumen hoch oder Daumen runter zu dem Spiel, fertig, mehr braucht es doch gar nicht. Aber ich glaube, sind die Leserinnen und Leser, Zuhörerinnen, Zuhörer, Zuschauerinnen und Zuschauer genauso erzogen worden von uns, weil sie immer nur das kriegen und gar nicht wissen, was links und rechts abseits des Weges vielleicht noch an Verlockungen liegt und sie mal dahin zieht, dass man sagt, ach, wir gehen mal durchs Unterholz und schauen, was es da gibt und dadurch auch gewinnen. Generieren oder vielleicht das, was es da gibt, auch nicht so attraktiv immer aufgemacht ist, dass die Leute es in Scharen konsumieren wollen. Ist jetzt aber eine steile These, kann man auch nur schwer beweisen, ob es mit anderen Ansätzen besser wäre. Aber ich glaube, es gibt diese Themen, dass es die zu wenig gibt, liegt einfach ja daran geschuldet, wenn man sie machen will, sind sie extrem zeitintensiv. Das ist wirklich Arbeit. Also es hat schon einen Grund, weshalb Medienhäuser sehr groß in der Regel sind und sehr viele Menschen beschäftigen, weil das, was die da tun, in der Qualität, in der sie das tun, auch wenn sie oft gescholten werden, was nicht immer zu Recht der Fall ist, sondern in allermeisten Fällen wirklich einfach falsch ist, ist sehr, sehr aufwendig und braucht viel Zeit. Und wenn ich halt in meinem Hobby neben einem Beruf, der vielleicht auch hart ist und mir auch schon viel abverlangt, das noch leisten soll, dann muss ich ja auch scheitern. Also dann laufe ich ja auch mit Ansage gegen die Wand. Dann zu sagen, ich mache eben das, was noch leistbar ist und das ist eben über das Spiel reden, was ich eh schon gespielt habe, ist absolut verständlich. Ob das immer in der gewünschten Qualität erfolgt, sei mal dahingestellt. Jeder hat andere Geschmäcker, ne? Das, was ich vielleicht gut finde, würdest du sagen, oh ja gut, ich finde jetzt aber ziemlich dröge und umgekehrt, ne, wo du sagst, also das ist ja mein Favorite, würde ich sagen so, ja gut. Aber das ist ja auch schön, dass wir dann mittlerweile die Auswahl haben und aussuchen können. Was ich kritisiere, ist ein bisschen, dass uns oft selber das Spielerische fehlt, das Lustige, das Leichte, das und ich bin da durchaus Ästhet im Sinne von, ich habe ja vorhin schon gesagt, ich lese gerne auch schöne Texte und ich mag durchaus Autoren, die ihre Manierismen pflegen und auch mal sozusagen eine extra Schleife drehen, einfach weil sie so ein bisschen das Bonmot pflegen wollen, den Witz, wie gesagt, ein bisschen stilistisch glänzen wollen und nicht nur knallhart in der Regel der Erzählung verharren oder in der 10.000-Zeichen-Analyse von A bis Z genau mathematisch darlegen, weshalb da jetzt Unwuchten drin sind. Was man natürlich stilistisch auch ganz fein machen könnte. Das ist natürlich die ganz hohe Kunst. Vielleicht gibt es auch keinen, der das kann, aber das wäre schön. Und das ist so das, was mir ein bisschen fehlt, ne? Gerade auch in den Genres Video oder Podcast. Es gibt ja das Wort Laber-Podcast, was wir hier eigentlich gar nicht machen. Dass, wenn ich in die Kritik gehe, glaube ich, sind viel zu viele ungeskriptet. Damit meine ich nicht, setzt euch bitte vor das Mikrofon und lest den Text, den ihr mühsam vorformuliert habt, dann sauber ab. Ich will ja kein Hörbuch haben. Mit geskriptet meine ich, legt euch wenigstens vielleicht ab und zu mal eine Struktur zurecht und legt euch doch die ein oder andere Formulierung, die euch auf dem Prozess zu einem Urteil über ein Spiel zu kommen in den Sinn kam, auch dann immer gleich zurecht, schreibt es auf. Denn man sitzt dann am Spieletisch vielleicht mit den Kollegen, mit denen man es gespielt hat, labert ein bisschen rum und da fällt garantiert die eine oder andere geistreiche Bemerkung. Wenn ich sie aber nicht sofort notiere, dann ist sie auch garantiert weg. Und das kann ich sagen, weil es bei mir genauso ist. Wenn ich das nicht tue, dann ist das weg und dann fällt mir das aber nicht in der Sekunde ein, wo ich da im Podcast mit Manuel gesessen habe und das runterbete, was ich denke, sondern das fällt mir dann nächsten Tag ein, wenn ich gerade den Geschirrspüler ausräume, dann denke ich, ach shit, das wolltest du ja noch sagen. Und ich weiß, auch das kostet Zeit. Das ist schon sehr viel Zeit, weil du, wenn du einen Podcast hast, wird der danach zumindest noch geschnitten und publiziert. Wenn du Videos machst aus YouTube, auch das muss noch irgendwie geschnitten werden. Das ist ja schon scheiß viel Arbeit. Man muss ja bedenken, unser Hobby ist ja schon unfassbar zeitintensiv. Was du gerade sagtest, du bist derjenige, der auspöppelt. Du bist derjenige, der die Regel liest, das Spiel vorbereitet. Jedes Mal. Und das ist ja schon Zeit. Dann dauert das Spiel zu viert mit Grübeln auch noch vielleicht einen ganzen Abend. Und du sitzt da auf Kohlen. Ich meine, was geht da für Zeit drauf? Das ist ja schon super intensiv. Von daher, wenn ich jetzt sage, da sind mir viele Angebote nicht strukturiert genug, nicht spritzig genug, da fehlt mir der Esprit, dann ist das natürlich auch so ein bisschen eine heuchlerische Qualität, weil ich selber ja gar nicht wüsste, wie soll ich, wenn ich den Anspruch an mich hätte, ja, neben meinem Job, würde ich es ja selber gar nicht hinkriegen. Ich würde ja genauso rumdeletieren wie alle anderen. Ich würde es ja nicht besser machen. Trotzdem vermisse ich es.
Wie kann man diese Brücke schlagen? Weil es sind ja viele in der Brettspielszene, die allermeisten, mit großer Leidenschaft dabei, mit einer großen Freude am Tun, mit durchaus, würde ich behaupten, unterschiedlicher Motivation. Also einige machen Content, weil sie dafür Rezensionsexemplare bekommen und sich Geld sparen und dann ein paar Spiele mal zeigen, vorstellen, in die Kamera halten. Andere haben vielleicht einen journalistischeren Anspruch, aber keine Ausbildung diesbezüglich. Wieder andere können einmal im Monat sich ein schönes Spiel rauspicken, darüber mal einen eleganten Text schreiben, haben dann aber einen Monat Zeit für diesen einen Text und können dann an dem schleifen, während andere alle 2 Tage einen Blogartikel raushauen. Also die Arbeitsbedingungen und die Motivation sind ja durchaus unterschiedlich. Und wie kriegt man, oder was wäre deine Vermutung, wie kriegt man als jemand, der das mit einem gewissen Anspruch macht oder mit einer gewissen Ambition, wie auch immer die aussehen mag, mehr Qualität rein? Braucht es eine andere Feedback-Kultur untereinander? Braucht es sowas wie den Tag der Brettspielkritik, wo ja Profis sich mit uns Amateuren, Laien im besten Sinne hinsetzen und Dinge trainieren, üben, besprechen? Was für Möglichkeiten gibt es da, mehr Qualität reinzubringen?
Kommen wir mal zu den einzelnen Punkten. Also das ist jetzt, wenn ich das Geheimnis wüsste, ne, dann würde ich ja mit meinem kleinen Wagen von Jahrmarkt zu Jahrmarkt ziehen und als Berater stinkreich werden.
Podcast-Berater und Content-Creator, Consultant.
Ja, dann hätte ich ja auch die Formel für jedes Medienhaus, wie du mit relativ geringem Aufwand extrem maximal gute Erträge erzielst und das dann wahrscheinlich auch vermarkten könntest. Die große Totschlagantwort ist, wir kriegen das, glaube ich, nicht hin, weil zu wenig Geld im System ist. Kommen aber zu den einzelnen Motivationen, die du gerade genannt hast. Rätsel-Exemplare, das ist ja oft so ein Reizwort, dass gesagt wird, ja, die machen das ja, damit sie umsonst die Spiele kriegen. Wenn die das ordentlich machen, ne, und dein Lohn für deine Arbeit ist ein Rätsel-Exemplar, dann ist das aber ein lausiger Lohn.
Also schlechter bezahlt wurde ich noch nie für meine Arbeit, als ich habe jetzt hier die 7 Treffel-Neuheiten und spreche über 2 davon. Das war noch nicht die gute Bezahlung.
Das stimmt. Also selbst, also was ich nicht mache, weil das ist dann sozusagen journalistischer Ethos, das machen aber viele, glaube ich, wenn ich ein Rätsel-Exemplar bekommen habe, dann verkaufe ich das auch nicht weiter oder so, generiere dadurch sozusagen immer noch einen Lohn. Selbst dann wäre ja noch so schlecht, weil wenn du das Spiel für 20 weiterverkaufst, ey, wie viele Stunden Arbeit hast du vorher investiert? Also Rätsel-Exemplare eigentlich nicht verkaufen, das gehört sich einfach nicht, weil man hat es ja vom Verlag zur Verfügung gestellt bekommen, um wenigstens keine Kosten für seine Arbeit zu haben. Rätsel-Exemplare dann bitte an Stellen weiterspenden, wenn man nicht 3000 Quadratmeter Lagerfläche zu Hause hat, um alles einzulagern, an irgendwelche Organisationen. Wenn die das dann weiterverkaufen für einen guten Zweck oder so, alles d'accord oder wenn die das nutzen können für ihre Arbeit, sehr schön. Aber das war so in meiner Anfangszeit, so in den 10er Jahren, ich sag, ja, die wollen ja alle nur Exemplare von den Verlagen abgreifen. Aber wenn die Verlage das machen, ist es ja deren gutes Recht, jemanden mit einem Rezi-Exemplar auszustatten. Die Verlage versprechen sich ja auch was davon. Und wie gesagt, sich dafür abzustrampeln, da kannst du besser in Bangladesch Teppiche knüpfen, da wirst du schneller reich. Der sich einen Monat hinsetzt und einen eleganten Text formuliert, dem sei alles gegönnt. Ich befürchte nur, dass er in heutigen Zeiten es sehr schwer hat, damit wirklich große Aufmerksamkeit zu erzielen. Und auch die, die keine journalistische Ausbildung haben, sollen sich nicht grämen. Ich glaube, journalistische Ausbildung ist tatsächlich auch noch kein Garant dafür, dass man wirklich gute Inhalte macht. Man lernt zwar ein bisschen Handwerkszeug für solche Sachen, wie man vielleicht mit Interviewpartnern umgeht oder wie man einen Text oder ein Stück, mit in dem man ganz viele Gesprächspartner miteinander vereinen muss und da einen roten Faden spinnt, wie man sowas aufzieht. Aber ich glaube, ganz viel im Journalismus ist einfach auch natürliches Talent. Also entweder kannst du texten oder du kannst drauf loslabern oder du hast ein Gespür dafür, wie du etwas gut in Szene setzt für ein Foto oder für ein Video. Aber das lernst du dann auch nicht in einer journalistischen Ausbildung. Wie gehe ich es also hin, dass ich persönlich besser werde? Also das Allerwichtigste ist, glaube ich, das Franz Beckenbauer Diktum von 1990, geht's raus, sprüht's und habt Spaß. Also wenn du das immer hast für alles, was du tust und du gehst da schon rein und sagst, aber richtig Bock jetzt wieder ein Video zu machen. Oh, bin ich geil auf diesem Podcast jetzt. Also den will ich auch rocken. Ist das schon mal viel wert. Wenn du dann auch noch Strukturen dir etablierst, in denen du dich vorher absprechen könntest, um den Inhalt ein bisschen stärker zu kuratieren, ist das viel wert. Und ich glaube, vieles basiert ja einfach auf Zuruf, so wie jetzt auch. Wir haben ja nicht vorher ein Skript geschrieben, wo wir hinwollen. Du hast mir zwar grob umrissen, worüber wir reden wollen. Das war von mir auch die Nachfrage, weil wenn du irgendwelche Zahlen hättest wissen wollen, hätte ich sie nochmal nachschlagen können oder raussuchen können, damit ich dann nicht einfach drauf los irgendwas fabuliere, was nicht stimmt. Damit wäre schon viel gewonnen, also eine stärkere Vernetzung in der Szene. Aber dann hast du wieder das gleiche Problem wie bei der Spielbox. Ihr seid ja teilweise untereinander auch schon ganz gut vernetzt in der, ja, welche Sphäre seid ihr denn jetzt eigentlich? Nehmen wir mal das People-Netzwerk. Da sind ja wirklich super Leute bei, die miteinander vernetzt sind. Aber wo sitzen die denn auch wieder? Und ich glaube, so dieses ganz zentrale Momentum, was wir schlecht abgreifen können, um dadurch mehr PS auf die Straße zu bringen, ist eben dieses Aufeinanderhocken, weil ihr sitzt ja auch nur selten zusammen. Neben dir sitzen jetzt ja auch nicht Kollegen, mit denen du vorher nochmal reden konntest, wie machen wir das, oder dann sagt der eine, ja, frag den aber unbedingt auch noch das, oder kitzel den mal da, damit er aus sich rauskommt. Wenn du das sagst, das weiß ich schon, das ist ein Reizwort, da geht er sofort durch die Decke, da generieren wir nochmal 300 Klicks extra, wenn das viral geht. Das können wir dann auch nochmal als Insta-Kachel oder so spielen. Diese Strukturen sind ja allein schon nicht da, oder auch um so eine unmittelbare Feedback-Kultur zu haben. Ich glaube, die ist dann auch natürlich schlecht ausgeprägt in der Szene. Ich kann das nicht sagen, so in der Spielbox bin ich ja sozusagen nicht immer von Lesern angeschrieben worden oder auch von Bloggern, die gesagt haben, das müssen wir aber anders machen. Da gibt es, glaube ich, so eine Hemmschwelle, und die gibt's verständlicherweise auch untereinander. Weil wenn ich das als Hobby mache, und ich weiß ja, dass mein Gegenüber das auch als Hobby macht, dem dann zu sagen, das war aber scheiße, du hast ja gar keine Mühe gegeben. Also wenn du so weitermachst, da wird das nichts. Da musst du auch mal ein bisschen Energie investieren und dich vorher hinsetzen. Ja, das müsstest du ja nicht sagen, weil du müsstest auch nicht selber hören, wenn du es als Hobby machst und dir zumindest Mühe gibst dein Bestes, bist immer nur auf dem Deckel, ist ja auch scheiße. Und so wollen wir auch nicht miteinander umgehen. Wäre das für eine Kultur? Und da eine konstruktive, professionalisierte Feedback-Kultur, die dann auch noch dazu führt, dass ich wirklich besser werde, zu etablieren, ist halt unfassbar schwer, wenn du es nur in deiner Freizeit machst. Aber das andererseits zu monetarisieren, um mal wieder den Bogen zum Geld zu schlagen, dass du also sagst, okay, ich habe so ein festes Einkommen über meinen Podcast, dass ich einfach auch mindestens einen Tag in der Woche sagen kann, ja, da arbeite ich nicht, da stecke ich nur Energie in diesen Podcast, um eben mir Formulierungen schon mal zurechtzulegen, was ich sagen will, um Interviewpartner zu suchen und die nachzurecherchieren, um Fragen zu stellen und zu sagen, Hör mal, damals im Interview mit dem Wenzel, da hast du ja gesagt, siehst du das immer noch so? Oder jetzt sagst du ja was ganz anderes als damals. Wie kommt das? Dann wäre das ein Schritt, aber wo soll diese Kohle herkommen? Die Community ist zu klein, um für die Vielzahl der Angebote, die es gibt, tatsächlich, glaube ich, da eine solide Basis, solides Fundament zu gießen. Die Verlage, das hatten wir eben schon mit der Spielbox, haben nicht die Budgets, um das zu stemmen, beziehungsweise ist wahrscheinlich durch die Vielzahl der Angebote, die Reichweite der einzelnen Angebote auch so gering, dass das für die wirklich ein Liebhaberprojekt ist, wenn sie sagen würden, okay, wir gehen da mal hin. Und dann hast du aber auch das Problem, dadurch, dass wir eben diese Trennung von Redaktion und Verlag, wie wir sie bei Nostalgia haben, die Anzeigenabteilung wirbt zwar was ein, aber ich habe ja auch nie Mitspracherecht, ich will die und die Anzeige auf der Eins, sondern wird mir gesagt, ja, Treffel geht mit seinen 7 Neuheiten auf die Eins. Und dann sage ich, hui, wie schön. Denke ich mir mal was aus. Und dann muss ich machen. Diese Strukturen hast du ja nicht im Hobbybereich. Wenn du jetzt Anzeigen verkaufst oder jemanden hättest, der eben was schaltet in deinem Podcast oder du machst Native Ads in deinem Podcast, was ja super schwierig ist, wenn du jetzt einschieben würdest, ja, und jetzt die neue bei Kosmos. Whatever, das neue Andor. Und das kann ich euch total ans Herz legen. Kauft es unbedingt und dann hast du Werbung Ende. Ja, wer soll dir denn jetzt nochmal abnehmen, wenn du das nächste Mal gut über Kosmos sprichst, dass du das wirklich gut findest, sondern dass du nicht gekauft bist? Also, wenn du die Trennung nicht hinkriegst, ist es total schwer, das zu monetarisieren, weil irgendwann leidet deine Glaubwürdigkeit zwangsläufig in beide Richtungen. Weil wenn du dann das nächste Mal hart auf Kosmos einschlägst, weil die irgendein Kackspiel reingebracht werden, kommt Kosmos vielleicht auch zurecht um die Ecke und sagt, ja du hier mit diesen Native Apps, die wir gemacht haben, das Budget ist leider nicht mehr da. Tut uns leid. Und dann bricht dir dieses Geld weg. Oder es wird auch, oder du hast auch noch die Spekulation andererseits, dass jetzt haut er ja nur so auf Kosmos rein, damit wir denken, der ist nicht von denen gekauft. Das kommt dann genauso als Argument. Also dagegen kannst du dich auch nicht wehren. Also wenn wir es nicht schaffen, die Strukturen zu ändern, wird es nicht schaffen, uns zu professionalisieren. Und selbst wenn wir uns professionalisieren, bleibt doch die letzte große Frage. Schaffen wir es denn dann tatsächlich aus dieser Blase rauszukommen? Oder sind wir gar nicht nur Special Interest, sondern vielleicht sogar Special Special Interest und außerhalb dieser Blase, die vielleicht, sagen wir mal, 20 bis 30.000 Menschen in Deutschland schon sein mögen. Erreichen wir das Menschen, Muggel, nennen wir sie die Muggel, erreichen wir die dann mit unseren kleinen Zaubererinhalten, die wir hier ständig verbreiten, oder ist das Thema Spiel dann immer noch so abseitig, dass es sie gar nicht interessiert? Das war das Wort zum Sonntag übrigens. Das kannst du auch nochmal einfach rausschneiden und dann nochmal einzeln senden.
Die große Andreas Becker Show, wie wir jetzt wissen, von und mit Udo Bartsch, ja. Als Cosplayer.
Grüße an Udo nach Hannover übrigens. Ich
Ja.
liebe dich, yeah!
Guck mal, jetzt haben wir die Schlagzeile, jetzt haben wir die Schlagzeile, sehr gut. Es ist ein weites Feld, glaube ich, und es ist, glaube ich, schwierig abzugrenzen, wo. Also, oder meine Frage ist, ist es schwierig, das abzugrenzen? Wo fängt Journalismus an? Wo hört er auf? Man könnte ja jetzt sagen, na, jeder, der das gelernt hat, ist ein Journalist, aber jetzt ist Journalist ja eben auch keine geschützte Berufsbezeichnung. Jeder kann sich Journalist nennen, der mal irgendwie einen Text schreibt. Wo fängt für dich Journalismus an in der Brettspielszene? Und was macht für dich eine gute journalistische Arbeit aus? So ein bisschen sind wir gerade drum rumgekreist, aber so ganz konzis hab ich die Antwort noch nicht gehört von dir.
Na, das lag vielleicht daran, dass ich sie dir auch noch nicht gegeben habe.
Na, du hast sie
Da
zumindest
bin
ein
ich
bisschen angedeutet aus verschiedenen
ja,
Richtungen.
in meinem Schwall bin ich aber da noch gar nicht hingekommen. Wäre Journalismus? Also das erste wäre zum Beispiel, eine journalistische Arbeit wäre ja Neuheiten, also Nachrichten aufzubereiten, zu suchen und zu generieren, zu bewerten, zu sagen, das ist eine interessante Nachricht. Da, wo das geschieht, für meinen Geschmack ist immer noch viel zu sehr Neuheiten getrieben. Da geht es immer darum, da kommt neu bei dem und der lokalisiert das. Ja, das ist natürlich für die Szene auch eine interessante Nachricht, aber Ist es das? Wir hatten beim Spielboxcast, unsere Hauptquelle war mit tatsächlich Board Game Wire. Mike Didymus True machte ja auch mit journalistischem Anspruch. Ob er davon leben kann, schwierig, selbst auf Englisch, wo du ein weltweites Publikum hast. Aber ich finde, er macht das toll, der legt sich da wirklich ein und der versucht wirklich, die Brettspielbranche nicht nur von der Seite, wir spielen Spiele zu sehen, sondern als eine Branche, die vieles hat. Dazu gehört, dass man pointiert Meinungsstücke macht. Der Kommentar wäre sozusagen die Zeitungsform. Es gibt ja einige Kollegen, die machen das. Die machen das auch sehr gut. Und die machen das auch sozusagen auf der Metaebene. Aber das muss ja alles zusammenkommen. Also du brauchst die News, du brauchst den Kommentar. Das Interview gibt es zum Beispiel jetzt ja hier. Wird ein Interview geführt. Machen auch andere, ist aber auch relativ selten, finde ich. Also ich kenne mich jetzt gar nicht so gut mit all den vielen, vielen Podcasts aus. Aber so ein richtig hartes Interviewformat und auch ein kritisches Interviewformat gibt es ja auch selten. Also natürlich ist die Zahl der Themen, die man kritisch beleuchten könnte, vielleicht auch jetzt nicht so besonders riesig ausgeprägt. Aber das Thema Spielbox-Kommentar hat ja schon gezeigt, man könnte auch mal Christoph Konrad ja anfragen, ob er Lust hat zum Interview und sich mit dem richtig fetzen. Warum denn nicht? Also Christoph ist da auch super eloquent, super reflektiert in dem, was er sagt. Also, also das ist ja nicht einfach mal, dass er morgens aufgestanden hat, ihm saß eine Laus auf der Leber und hat gesagt, jetzt rotze ich da mal einen hin. Nee, nee. Also Christoph beschäftigt sich da schon sehr tief mit den Themen. Vielleicht gab es das auch und ich habe das nur nicht gehört, das sei mal dahingestellt. Dann möge man mich korrigieren in den Kommentaren und sagen, ey du Null, musst du mal da reinhören. Ja, dann ist es ja auch okay. Dazu gehört das Porträt, was natürlich hier in der gesprochenen oder gefilmten Version total schwierig ist. Finde ich aber mit die spannendste Form, dass man einfach nochmal Lebensgeschichten von den Leuten, die Spiele machen, also gerade Autoren, gezeichnet bekommt und vielleicht auch Autoren, die nicht nur ein Spiel gemacht haben, ist jetzt den Newcomer mit dem spannenden Spiel. Auch das ist toll. Da gibt es ja aber ganz viele, die ihr Hobby sozusagen einmal dann in ein großes Opus gegossen haben. Und das war's dann. Das reicht denen aber auch, weil sie einmal das machen wollten, sonst wollen sie Spieler sein. Und dann neigen wir dazu, vielleicht einen Uwe Rosenberg oder so andere Nasen, die schon ewig dabei sind, gar nicht weiter zu betrachten. Weil wir in der Blase, wir haben ja ständig mit denen zu tun. Und das ist natürlich auch so ein journalistisches Kriterium. Ja, wir sind ganz anders auf dem Laufenden. Aber unterschätzen dabei, dass ganz viele unserer Zuhörer, Leserinnen oder Zuschauerinnen eben nicht permanent alles lesen und konsumieren, was sie können in ihrer freien Sekunde. Nein, die haben ja noch ein Leben. Die kümmern sich auch um andere Dinge wie Rasenmähen, hören dabei vielleicht keinen Podcast oder so, oder gehen einkaufen, müssen drei Kinder hüten und haben damit zu tun und können nicht alles verfolgen und haben einen ganz anderen Wissensstand als wir. Und wenn die dann mal ein Format haben, wo sie das Leben des Uwe Rosenberg geschildert bekommen, für die das immer noch neu ist, auch wenn wir alles schon wissen. Aber auch das ist sozusagen ein journalistisches Kriterium, dass ich mich von meinem eigenen Wissensvorsprung, den ich habe, löse, um zu gucken, wie ist das? Und vielleicht auch mit Uwe einfach nur mal nochmal die Geschichte von Bonanza aufkaue. Ich glaube, das könnte keiner dezidiert, auch aus der Szene wirklich machen. Und ich glaube oder hoffe, dass es dafür auch ein Publikum gäbe, dass Leute sagen, das ist ja eine ganz spannende Geschichte und unfassbar. Der macht sein Kartenspiel quasi noch als Student. Kann er von den Einnahmen noch immer ganz gut leben. Welche journalistische Form gäbe es noch? Ja, und dann sind wir ja auch schon im Feuilleton, wo die Kritik eben zu Hause ist. Und wir machen das ja mit der Kritik immer noch allgemein, und jetzt spreche ich mal auf mich selber blickend, in einem viel zu engen Korsett. Deswegen oft genug gar nicht gut genug. Ich glaube, es gibt viele, die schon sehr eloquent das können und auch über das sprachlich wirklich gut machen. Es gibt auch einige, die können das vielleicht nicht so gut, aber das ist auch gar nicht so schlimm. Das ist halt eine Talentfrage, das ist nicht jedem gleich gegeben. Und nur weil man vielleicht nicht bis ins Letzte ausformulieren kann und auch in der gesprochenen Sprache mit drei Appositionen, zwei Relativsätzen und Konjunktiv 2 sicher jongliert, heißt es nicht, dass es in der Substanz schlecht sein muss. Ist vielleicht in der Verpackung nicht immer ganz attraktiv. Aber wenn die Substanz gut ist, ist dann natürlich schon viel gewonnen. Aber ich glaube, was wir in der Kritik oft noch zu sehr machen, ist, wir sind viel zu regelverhaftet, was aber genre-typisch sehr schwer ist, weil ein Spiel ein sehr abstraktes Produkt ist und dieses abstrakte Produkt zu beschreiben, eben dazu verleitet, in die Regel zu gehen. Aber ich glaube, wir haben Angst, dass uns vorgeworfen wird, wir sind da zu oberflächlich, oder man könnte vor, hat er das wirklich durchblickt, wenn er nicht jedes Regeldetail jetzt nennt, dass wir dann eben in sehr ausführlichen Regelnacherzählungen hängen bleiben. Aber die Nacherzählung ist Stoff der Klasse 5 und die Rezension in ihrer wahrhaften Pracht ist Oberstufe. Da, deswegen muss man sich von dem Stoff der Klasse 5 dann vielleicht ein bisschen lösen. Und das, was uns wirklich schwer fällt, wo ich glaube, andere Gattungen naturgemäß weiter sind, wenn wir die Theaterkritik angucken, die Buchkritik, die Filmkritik und auch die Musikkritik, ist das genreübergreifende oder auch nur genreinterne Vergleichen, Einordnen, Gewichten, was natürlich beim Spiel wieder aufgrund des hohen Abstraktionsgrades extrem schwierig ist, weil es ja wenig Narrative in Spielen gibt, die uns da Anknüpfungspunkte geben, das aufzugreifen. Da wüsste ich jetzt aber auch keinen Rat, wie man das gut machen kann. Und wahrscheinlich, siehe Beispiel Spielbox-Leserbefragung, wollen viele genau das. Viel Regeldetails, nüchtern und sachlich wiedergegeben, um zu sagen, wir sind in der Bürokratie der Brettspielbewertung ganz weit vorne, weil wir ordentlich unsere Checkliste abgearbeitet haben für den Spieletest. Und gehen wir doch weg mit diesen Rezensionen und diesen feuilletonistischen Schönschreiber mit ihrem Geschwurbel. Da will doch keiner hören und keiner lesen. Kann sein, dass ich da so fundamental falsch liege. Bitte in den Kommentaren eure Meinung dazu. Danke.
Du hast ja vor einigen Jahren tatsächlich mal gesagt, ich glaube, es war beim vorletzten Tag der Brettspielkritik oder so, dass du dir mehr Relevanz wünschst in Spielebesprechungen, also gesellschaftliche Relevanz oder die Bedeutsamkeit eines Spiels. Was passiert denn da eigentlich? So sinngemäß. Jetzt gibt's ja Spiele, die legen das total nahe, zu sagen, naja, bei einem Weimar, da kann ich mich natürlich ganz wunderbar auslassen über die Weimarer Republik und kann da ganz viel thematisch mich mit beschäftigen. Bei einem kleinen Kartenspiel wie Odin abgestaubt oder passt nicht, macht aber nix, kann ich dann vielleicht beschreiben, was am Spieltisch passiert und was das mit mir macht, aber inwieweit hat das eine gesellschaftliche Relevanz? Überhöhen wir da manchmal die Möglichkeit dessen, was wir tun, weil wir sagen, naja, wir beschäftigen uns ja mit einem Kulturgut und wir verleihen einen Kulturpreis und wir beschäftigen uns da sehr intensiv mit. Oder sagst du, da ist das Potenzial bei weitem nicht ausgeschöpft, weil viele Zusammenhänge gar nicht hergestellt werden können und das ist eigentlich ein Sammelsurium verpasster Chancen, die Spielekritik?
Sowohl als auch. Also wenn du das kleine Kartenspiel nimmst, da den großen gesellschaftlichen Diskurs dran zu entfalten, könnte dir theoretisch gelingen, ist aber wahrscheinlich eher ziemlich albern und peinlich. Und so ein ganz großer Cringe-Moment, wenn du es versuchst, an einem Pass nicht zu exemplifizieren. Aber da ist natürlich tatsächlich das Beschreiben der Metaebene, wenn du das kunstvoll kannst, durchaus was. Was macht Spielen als der kulturelle Vorgang des Miteinanders schon spannend? Also das ginge da schon. Die großen Debatten an einem Spiel wie Weimar zu entfachen, das geht. Bin ich mir ziemlich sicher, in der historischen Rückschau oder zumindest den Umgang mit Geschichte nochmal zu thematisieren. Wobei Spiel ja dann das schöne Momentum hat, dass Geschichte auch ganz anders ausgehen kann, als sie tatsächlich stattgefunden hat. Also so ein bisschen counterfaktisches Geschichtserzählen, aber das ist ja durchaus eine Disziplin der Geschichtswissenschaft, mit der man arbeiten kann. Da geht das, aber dann kann man ja auch sagen, andersrum, ja, dann sucht euch doch mal die Spiele bitte raus, die das können, und tut es eben an diesen Spielen und arbeitet euch daran ab. Also es gibt ja durchaus auch viele Spiele, die literarische Vorlagen haben, mit denen man sozusagen eine Text-Spielanalyse gerade eben vor dem Hintergrund auch stattfinden könnte, transportiert Spiel wirklich das, was das Buch sagen wollte. Und mal ab davon, auch im Genre Literatur gibt es ja die Belletristik. Nicht jeder Roman eines Sebastian Fitzek hat nun die Idee, dass die ganz großen gesellschaftlichen Themen darin diskutiert werden sollen und die Risse, die durch die Gesellschaft gehen, sollen da nicht analysiert werden, was natürlich dazu führt, dass der große Kritiker Dennis Scheck in Druckfrisch jedes Mal, wenn es die Spiegel-Bestsellerliste Belletristik gibt, und da ist immer gefühlt ein Band von Sebastian Fitzek drauf, der landet auch immer in der Mülltonne bei Scheck und wird kunstvoll in 20 bis 30 Sekunden zerrissen, in der Luft zerrissen, einfach weil es vielleicht ist es auch schon ein Ritual. Und wer weiß, Guilty Pleasure von Dennis Scheck, er liest eigentlich gern immer den neuen Fitzek, stellt sich dann aber vor die Kamera und sagt, wie fürchterlich. Und vielleicht ist auch das ein ganz gutes Ding. Ganz viele Leute, oder naja, viele gucken das auch nicht, müssen wir uns auch nichts vormachen. Das ist keine Sendung, die sonntags um 0 Uhr in der ARD läuft, wo Millionen Zuschauer sagen, oh, jetzt haben wir aber wieder Interviews über Literatur. Da mache ich mir jetzt nochmal eine schöne Apfelschorle zu auf. Das guckt natürlich auch nur ein freakiges Randpublikum, aber vielleicht haben die manchmal auch diese masochistische Lust wieder. Der Fitzek, so richtig scheiße. So ein richtiger Schmöker. Das muss ich mal lesen. Aber heimlich. Mach ich einen anderen Schutzumschlag drum. Weiß ich nicht, ob es sowas gibt, aber gibt es bestimmt. Die Spielarten, wer Domian geguckt hat früher im WDR, der weiß, die Spielarten der Perversion sind mannigfaltig. Ob wir darüber dann tatsächlich mehr Relevanz schaffen, weiß ich nicht. Ich glaube, es wäre wichtig, dass die breiten Massenmedien, die es ja immer noch gibt, die wirklich also an ein breites Zielpublikum sich richten, das Thema Spiel stärker finden, stärker bespielen. Und wie cool wäre es denn, wenn in einer wunderbaren Kultursendung wie TTT in der ARD oder Aspekte in ZDF ganz selbstverständlich zumindest einmal im Monat ein Spiel vorgestellt wird und rezensiert wird. Das hätte das für eine Relevanz, und die würden sich vielleicht auch nicht eben die rein mechanischen Dinger raussuchen, sondern die, wo man ein bisschen was erzählen kann. Aber das Spiel einfach erstmal gesagt wird, ja, Spielen ist eine ganz wertvolle Beschäftigung. Und das ist es ja. Also selbst wenn wir einen Pass nicht haben, ist die Beschäftigung damit total wertvoll, weil wir mit Menschen direkt am Tisch interagieren. Das ist ja immer ein Gewinn. Und ja, wirklich mal drauf geschissen aufs Gewinn. Also das hat ja nun wirklich null Relevanz, wenn du wirklich Spieler bist, glaube ich. Wenn du, ja, auch mal eine These hier, ne, für alle, die zuhören, denken, ja, Gewinn ist aber doch wichtig. Es ist, natürlich ist es wichtig. Wenn du eine Runde hast, die ehrgeizlos spielt, ist das natürlich katastrophal. Das ist so, wenn du jemand die Hand gibst und dann hast du da so einen nassen Fisch in der Hand, weil der keine Spannung in der Hand hat. Ganz fürchterlich. Natürlich willst du gewinnen, diesen Ehrgeiz musst du haben, um gut zu spielen, aber wenn es dir dann eben nicht gelingt, ist es nicht wichtig. Aber in diesem Wettkampf, den du hattest, der gut war, da liegt ja der Gewinn. Wenn man das halt stärker über diese großen Plattformen transportieren könnte als Botschaft, dass Spielen tatsächlich eine Beschäftigung ist, die es wert ist, auszuprobieren, da was kennenzulernen, sich mit Menschen an einen Tisch zu setzen, wenn diese Botschaft stärker verbreitet werden könnte. Und ich hoffe, dass die Stiftung Spielen da jetzt auch ganz entscheidende Akzente in Zukunft setzen kann, dann haben wir gewonnen. Aber solange das nicht gelingt, werden wir weiter rumkrebsen in unserer kleinen Blase, so schön sie auch ist. Aber ich glaube, dass eben jetzt wiederum wir, die hier Inhalte produzieren über das Spiel, schon helfen können, wenn wir gute Inhalte, sehr starke Inhalte produzieren, damit auch Entscheidungsträger in anderen Strukturen gewinnen können. Und wenn die sehen, ah, da wird schon was Interessantes gemacht, fällt es Kollegen in den großen Häusern vielleicht auch leichter, ihre Themen mal zu platzieren zum Thema Spiel und dann in einem nächsten Schritt eine Berichterstattung darüber in irgendeiner Form zu verstetigen.
Und solange, wie vor 2 Jahren geschehen, glaube ich, beim ZDF war es, über die Spiel in Essen berichtet wird und dann, glaube ich, mit einem 4 gewinnt oder sowas oder mit einem Scrabble die Spielmesse in Essen visuell dargestellt wird, haben wir noch einiges vor uns, woran wir uns abarbeiten können, bevor diese Botschaften ankommen in den großen Redaktionen der Leitdienste im Nachrichtenwesen. Ich glaube, da haben wir noch ein bisschen was vor uns dann an der Stelle.
Auf jeden Fall. Aber wir machen das einfach mal. Und sei es, dass wir in diesem Podcast einfach viel zu lange über dieses Thema reden.
Ich fand's jetzt
Hätten wir das auf 1,30 gekürzt, ne? Hätte es so an den Hessischen Rundfunk schicken können.
Hätte ich sofort schicken können. Ja, jetzt werde ich das zusammenschneiden, aber natürlich völlig kontextfremd. Ja, immer so.
Einfach kontextfremd. Ja, und wenn du es nochmal hörst, wirst du wahrscheinlich merken, okay, wenn du die relevanten Stellen raus drin lässt, dann sind wir nah bei 1,30.
Ja, an Moderation und Abmoderation. Das war Andreas Becker, vielen Dank.
Ich danke.
Ja, sehr schön. Ja, Andreas, es war für mich ein total interessantes Gespräch. Sicherlich in der Betrachtungsweise für diejenigen, die jetzt sagen, eine Rezension nach der anderen, etwas nischiger als sonst, aber das muss ja weder gut noch schlecht sein, sondern es ist eben dann anders. Und ich danke dir sehr, dass du dir die Zeit genommen hast, als Gesprächspartner hier im Podcast mit dabei zu sein. Ich hoffe, du hast es auch ein bisschen genießen können.
Absolut. Und der Rollenwechsel ist ja auch immer ganz schön. Also war ja für mich schon Neuland mit dem Spielbox-Cast, den ich übrigens aber noch immer höre, wenn die neue Folge da ist. Und immer noch sehr gerne höre, weil er eben so ein bisschen magazinigeres Format ist und ein bisschen was anderes bietet als nur Spielbesprechung. Hinter Mikro auf einmal zu setzen und jetzt, obwohl ich sozusagen raus bin, ne, gar nicht mehr in Verantwortung, dem alten weißen Mann auch optisch immer näher komme, nicht nur als Soziotyp, sondern auch als Phänotyp mittlerweile, noch ein Interview geben zu dürfen, das ehrt mich natürlich, bauchpinselt mich ungemein. Von daher vielen Dank, dass ich da sein durfte, Frederik.
Also alter weißer Mann ist ja mehr eine Haltung als eine Physiognomie, insofern die würde ich dir jetzt nicht zuschreiben, wenn ich das
so sage. Ist aber oft kongruent, also es ist ja, wie du sagst, es ist ein Soziotypus, aber die Kongruenz zwischen alter weißer Mann und es ist ein alter weißer Mann.
Es gibt auch viele Frauen,
erstaunlich.
Gibt auch viele Frauen, die als alter weißer Mann bezeichnen möchte, aber das führt jetzt definitiv am Ende noch zu weit. Ja. Ja, du weißt es wahrscheinlich, Andreas, weil du ja den Podcast auch immer mal wieder hörst, wie du mir verraten hast, dass am Ende der Gesprächspartner, die Gesprächspartnerin immer das letzte Wort hat. Also insofern überleg dir gerne schon mal die berühmten Schlussworte und ich sag bis dahin ganz lieben Dank für deine Zeit. Mich sehr gefreut, dass du hier warst. Vielleicht hast du ja Lust, mal wiederzukommen zum Format Spiele des Lebens, wo wir dann über deine 10 Spiele deines Lebens sprechen und dann deine Spielerbiografie mal ein bisschen nachzeichnen. Das auf jeden Fall ist hiermit die Einladung ausgesprochen.
Und
mich interessiert natürlich auch, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, wie hat dir das gefallen? Wie hat dich das interessiert? Bringt dich das weiter? Wenn ja, schreib mir gerne. Wenn nein, schreib dem Andreas. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du bis jetzt dran geblieben bist und zugehört hast. Und wenn du Lust hast, teil gerne diese Folge, bewerte sie mit 5 Sternen oder was auch immer dir einfällt bei den hinreichenden Plattformen. Ich sage ganz lieben Dank fürs Zuhören. Liebe Hörerinnen, lieber Hörer, pass auf dich auf, bleib gesund, bleib inspiriert, inspiriere andere. Und das letzte Wort hat mein heutiger Gast und das ist Andreas Becker.
Ja, also alle, die jetzt zuhören, lest mehr. Lest vor allen Dingen mehr Spielbox und mehr Spiel doch. Ich glaube, das lohnt sich wirklich. Und alle, die selber Texte, in welcher Form auch immer sie dann publiziert und veröffentlicht werden, kreieren, versucht einfach Spaß an der Sprache zu haben, experimentiert mehr rum und bietet uns mehr Genüsse, wenn wir euch zuhören, und mehr Pointen. Das würde mich sehr, sehr glücklich machen. Also macht's gut, bleibt gesund, spielt viel und seid einfach gute Menschen. Bye, bye.